Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der Historiker Heinrich August Winkler hat mit seinen Büchern Der lange Weg nach Westen und Geschichte des Westens Standardwerke deutscher Geschichtsbetrachtung veröffentlicht, die auch ein großes Publikum gefunden haben. Er hat sich als sogenannter Public Intellectual, als öffentlicher Denker, auch immer wieder publizistisch in Debatten eingeschaltet. Ob nun Hauptstadtfrage, Tag der Einheit, die Rolle der SPD, die Erweiterung Europas oder ein scheinbares Moralmonopol der Deutschen. Aufsätze aus 4 Jahrzehnten vereint nun der neue Band Nationalstaat wider Willen, der nächste Woche erscheint. Zu den sympathischen Zügen der Aufsätze zählt, dass der 1938 geborene Historiker auch Irrwege benennt, einräumt. Er widersprach der Auffassung etwa von Günter Gauss, dass 2 deutsche Staaten Sinn machen, aber hielt eine Einigung für fern. Ich habe August Winkler gefragt, Anfang der 80er glaubten auch Sie nicht an die staatliche Einheit Deutschlands. Sie hofften, wie viele andere, auf die Demokratisierung der DDR?
Ich habe zu Beginn der 80er Jahre Stellung genommen zu einer damals laufenden Debatte in der alten Bundesrepublik, ausgelöst unter anderem durch Günter Gauss, der gerade als Leiter der ständigen Vertretung der Bundesrepublik in der DDR zurückgetreten war. Eine Debatte, in der es um die Frage ging, ob wir eigentlich am Begriff der deutschen Nation noch festhalten durften. Gauss riet davon ab und einige Sozialwissenschaftler und Historiker sprangen sozusagen auf den fahrenden Zug und sagten, wir haben in Deutschland längst den Prozess einer Binationalisierung vor uns. Es gibt inzwischen 2 sich herausbildende Nationen, die bundesdeutsche Nation und die DDR-Nation. Und dem habe ich unter anderem in einem Artikel in der Zeit im Februar 1981 scharf widersprochen und gesagt, wir haben kein Recht, aus der Idee der einen deutschen Nation auszusteigen. Wir, die privilegierten Bundesdeutschen, wären die anderen Deutschen, die Deutschen in der DDR eben Freiheit, wie wir sie kennen, nicht genießen dürfen. Die deutsche Frage ist noch ungelöst, aber ich habe hinzugefügt, eine Wiederherstellung eines souveränen deutschen Nationalstaats nach Art des Deutschen Reiches, das verkraftet Europa nicht, das ist nicht vorstellbar nach dem Anteil, den Deutschland an den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts hatte. Eine neue deutsche Machtzusammenballung in der Mitte Europas, das ist nicht vorstellbar. Aber was ich mir nicht vorstellen konnte, war ein Europa jenseits des Ost-West-Konflikts, und wie viele Zeitgenossen sah ich nicht voraus, dass sich in wenigen Jahren das kommunistische System im Osten Europas auflösen würde.
Professor Winkler, kamen vielleicht 2 Dinge zusammen. Das eine, die inneren Hoffnungen auf die Demokratisierung der DDR zum einen und andererseits die Furcht vielleicht vor einem erneuten Nationalismus, einem zu großen Deutschland?
Ja, das ist richtig. Und die Hoffnung, dass es in der DDR zu demokratischen Reformen kommen könnte, die war wohl, wie wir heute wissen, illusorisch. Aber nach der Machtübernahme, wenn man so will, von Michail Gorbatschow an der Spitze der Sowjetunion, nach dem Beginn der Ära von Glasnost und Perestroika, von Transparenz und Umgestaltung, schien es durchaus möglich, dass auch andere kommunistische Staaten unter der Ägide der Sowjetunion sich von ihren starren leninistischen Systemen befreien und demokratisieren würden. So schien es. Und eine große Rolle spielt auch immer die Befürchtung, dass wir der Honecker-Clique an der Spitze der SED nicht das Argument zuspielen durften, wir oder die Wiedervereinigung oder der Sieg des Imperialismus in ganz Deutschland. Wir Linksintellektuellen, wie man damals sagte, oder Linksliberalen, machten uns Illusionen in Bezug auf die Veränderbarkeit der DDR, unabhängig von der Honecker-Clique. Wir haben die Entwicklung in dieser Hinsicht viel zu optimistisch eingeschätzt, aber das war ein Phänomen, das es auch rechts der Mitte zu beobachten gab. Schon im Jahre 1966 hatte der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß öffentlich erklärt in einem Buch, dass er an die Wiederherstellung eines deutschen Nationalstaates nicht mehr glaube, auch nicht, wie er hinzufügte, in den Grenzen von 1945.
Sie haben, wenn ich so salopp sagen darf, dazugelernt, dass die Frage nicht war, ob die Deutschen eine Nation sein wollen, sondern nur noch wie.
Ja, es ist wohl eindeutig so, dass die Deutschen ihren ersten Nationalstaat, das Bismarckreich, zerstört hatten. 1945 gab es daran nichts mehr zu deuteln. Und dann hat man in der alten Bundesrepublik allmählich die Idee einer postnationalen Demokratie entwickelt oder auch irrigerweise geglaubt, der Nationalstaat sei schlechterdings erledigt. Das haben die anderen Europäer ganz anders gesehen und sie sollten recht behalten. Die Frage war also, kann man einen deutschen Nationalstaat sich vorstellen, der eben nicht im klassischen Sinne souverän ist, wie es das Deutsche Reich war, ein Staat, der fest eingebunden ist in die europäische Gemeinschaft und, was ganz unvorstellbar schien lange Zeit, in das westliche Bündnis. Dass diese Konstellation möglich werden würde, das ist die Entwicklung, die sich dann nach dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 herausgebildet hat, die zu diesem Ergebnis führte. Das wiedervereinigte Deutschland ist ein postklassischer Nationalstaat wie andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, bereit, einige seiner Hoheitsrechte gemeinsam mit anderen auszuüben, andere Hoheitsrechte auf übernationale Einrichtungen zu übertragen. Überdies sind wir als Mitglied des westlichen Verteidigungsbündnisses auch kein Problem mehr für die europäische Sicherheit. Das alles kam zusammen in der Konstellation des Jahres 1990, die deutsche Frage, wie man sie im 19. und 20. Jahrhundert kannte, ist dadurch gelöst worden. Das Problem von Einheit und Freiheit, die alte Forderung von 1848, 49 wurde verwirklicht. Dann wurde zum anderen festgestellt, wo Deutschland liegt, was dazugehört und was nicht. Das heißt, die deutsch-polnische Grenze an Oder und Görlitzer Neiße wurde völkerrechtlich definitiv anerkannt, womit zugleich ein anderes Jahrhundertproblem, die polnische Frage, gelöst wurde. Und wie gesagt, das deutsche Problem war kein Streitpunkt der europäischen Sicherheit mehr. Das alles kam zusammen, um eben zu einer völlig neuen Konstellation zu führen, die es in der deutschen Geschichte bisher noch nicht gegeben hatte.
Der Zufall will, dass wir am 11. September, einem Sonntag, sprechen, der auch der Gedenktag von 9/11 ist, des Attentats auf die Twin Towers in New York. Wir kennen Sie als Verfasser der großen Geschichte des langen Wegs nach Westen. Sie ahnen, was jetzt kommt. Die Attraktivität des Westens oder seiner westlichen universalistischen Wertordnung, die hat arg gelitten. Bei Ihnen lese ich, die Weltgeltung hat der Westen hinter sich.
Die politische und wirtschaftliche Dominanz des Westens gehört der Geschichte an. Europa hat seine Vormachtstellung seit 1914, seit dem Beginn des Ersten Weltkrieges eingebüßt, etappenweise eingebüßt. Amerika ist, wenn man so will, in die Bresche gesprungen im 20. Jahrhundert. Aber wir sind heute auch weit entfernt von jenem unipolaren Moment, von dem der amerikanische konservative Publizist Charles Krauthammer 1990 gesprochen hat. Und da ist 9-11, da ist der Tag der Terroranschläge islamistischer Extremisten in New York und Washington ein wichtiges Datum. Wir leben wieder in einer multipolaren Welt, in der die Volksrepublik China zum maßgeblichen Rivalen der Vereinigten Staaten aufgestiegen ist. Wir leben in einer Welt, in der der Westen sich fragen muss, was bleibt vom Westen? Und meine Antwort ist, wir haben das, was ich das normative Projekt des Westens nenne, die großen Ideen der Menschenrechte, der Herrschaft des Rechts, der Volkssouveränität und der repräsentativen Demokratie, die in den atlantischen Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts entwickelt wurden, in der amerikanischen Revolution von 1776 und der französischen Revolution von 1789. Die ganze Geschichte des modernen Westens lässt sich beschreiben als eine Geschichte von Kämpfen und Aneignungen dieser Ideen des späten 18. Jahrhunderts. In Deutschland hat das besonders lange gedauert. Wie lange hat sich das Deutsche Reich gegen die Ideen der westlichen Demokratie gewehrt? Die Öffnung gegenüber der politischen Kultur des Westens, die ist dann in einem Teil Deutschlands nach 1945 erfolgt, im westlichen Teil. Das war zu einem großen Teil Glück, mehr Glück als Verdienst. Wir hatten demokratische Besatzungsmächte. Das war im Osten Deutschlands, in der sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR ganz anders. Dort haben deswegen auch altdeutsche Vorbehalte gegenüber der westlichen Demokratie stärker überleben können, was bis heute nachwirkt und was uns auch auf westliche Versäumnisse in der Zeit nach 1990 verweist. Aber diese westlichen Ideen sind etwas, was bleibt. Man muss das allerdings verbinden mit der Feststellung, dass die Geschichte des Westens immer auch eine Geschichte gröbster Verstöße gegen die eigenen Werte war. Wenn Sie an die Stichworte denken, Sklavenhandel, Sklaverei, Rassismus, Kolonialismus, Imperialismus. Die Geschichte des Westens ist schließlich eine Geschichte von Lernprozessen. Genau gegen diese eigenen Verstöße haben sich Bewegungen gerichtet, die sich auf die westlichen Werte berufen konnten, und das nicht ohne Erfolg. Sklavenbefreiung, Frauenemanzipation, auch Emanzipation der Arbeiterschaft. Das alles sind Prozesse, die das Ergebnis von Selbstkritik und Selbstkorrekturen sind. Das ist, glaube ich, nach wie vor die größte Stärke des Westens, die auch erklärt, warum diese Ideen in aller Welt nach wie vor sehr attraktiv sind. Also wenn der Westen sich an seine eigenen Werte hält und selbstkritisch mit seiner Vergangenheit umgeht, dann kann er für diese Ideen werben. Aufzwingen können wir diese Werte niemanden, aber wir haben die Chance und die Pflicht, sich uns selbst an diese Werte zu halten.
Nationalstaat wider Willen. Heinrich August Winkler. Gedanken und Einsprüche aus 4 Jahrzehnten.